vom Buch Führung und Leitung in biblischen Gemeinde. Soll die Gemeinde eine Demokratie oder eine Diktatur sein? Zweite Frage, wer hatte das Sagen in den Gemeinden der biblischen Zeiten? Ja, wer durfte befehligen und so, ne? Damals, vor 2000 Jahren? Und sollen wir würfeln, um Gottes Wille zu erfahren? Würfeln, ein interessantes Wort. Damals ist so etwas Ähnliches geschehen. Ne? Lass mal sehen, ob wir das machen sollen. Gut, soll die Gemeinde eine Demokratie oder eine Diktatur sein? Ja, wenn wir Mitglieder der Gemeinde sind, dann wollen wir, dass es eine Demokratie ist. Und wenn wir Pastoren der Gemeinde sind, wollen wir vielleicht eine Diktatur. Ne? Okay, Witz beiseite. Aber ich hatte schon erlebt, dass einige Pastoren ihre Gemeinde als kleine Diktatoren führen. Ne? Als wäre die Gemeinde ihr Reich und sie der König. Ne? Vielleicht habt ihr schon auch sowas erfahren. Ne? Aber dieses Modell ist logischerweise falsch. Nicht gut. Ne? Ist falsch. Ist nicht biblisch und sowieso. Ne? Ist der Pastor hier kein Mini-Diktator oder so. Ne? Nein. Sondern er hat das Ziel, die Gemeinde zu erbauen. Aber die Frage ist wichtig. In der Gemeinde. Wer hat die Macht in der Gemeinde? Wer befehligt? Wer darf entscheiden? Wer soll entscheiden? Ganz wichtige Fragen. Und deswegen lasst uns beschäftigen heute mit diesen Fragen. In einigen Gemeinden will niemand nichts entscheiden. Es gibt ja Gemeinden, ne, wo man sagt, was sollen wir tun? Ah, ich weiß, wer das schon entscheiden, ne? Und so weiter. Vielleicht du oder der andere, ne? Ich ziehe mich zurück, ne? Ich gebe meine Meinung nicht und so weiter. Ich bin lieber hier in der Versenkung und so. Ne? Ich lasse die anderen. Ich überlasse das den anderen. Alle tun das und niemand entscheidet nichts. Ganz schlimm, versteht ihr? Dann ist es so quasi ein Körper ohne Kopf. Ist nicht gut. Aber da gibt's der andere Extrem, wo alle entscheiden wollen. Oh, meine Meinung ist diese Gemeinde sollte das machen und dann kommt der andere und nein, die Gemeinde sollte so machen und der andere kommt und sagt, nein, ich will meinen Senf dazu geben. Ne? Jeder hat eine Meinung und alle wissen es besser, ne, wie die Gemeinde funktionieren soll. Auch nicht gut. Und deswegen sollte man schon so eine Klarheit haben über die Frage, welches System? Es gibt viele Systeme, werden wir sehen. Viele Menschen in der Vergangenheit haben gesagt, nein, hier gibt's ein ganz tolles System. Andere sind gekommen, nein, dieses System ist nicht gut, hier gibt's ein anderes. Ne? Werden wir sehen. In der ersten Gemeinde haben die eine ganz komische Sache gemacht. Entscheid durch Los. Wir hatten ja ein Problem. Sofort, ne, nach der Auferstehung Jesu, hatte die erste Gemeinde ein Problem. Mehrere Probleme, aber ein ganz wichtiges war, dass Judas ja sich das Leben genommen hatte, das wisst ihr, ne? Er hatte sich das Leben genommen und die Apostel sollten ja 12 sein. Jesus hat 12 Jünger zu sich gerufen, dass sie dann später die Aposteln sein sollen. Und jetzt fehlte ein, da waren nur noch 11. Und dann haben die gedacht, ja, wir brauchen jetzt jemand, um diese Stelle zu nehmen, einzunehmen. Ich lese mal hier Apostelgeschichte 1, 24 und 26. Und sie beteten und sprachen, Herr, du Kenner aller Herzen, zeige an, welchen von diesen beiden du erwählt hast. Und sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde zu den 11 Aposteln hinzugezählt. Apostelgeschichte 1, 24 und 26. Los, was ist ja los? Ist eine Art, wie man willkürlich etwas aussucht. Wenn du jetzt eine Gruppe hast und Leute sagen, wer wird diese Aufgabe da übernehmen? Niemand will das tun. Was macht man dann? Dann nimmt man so Streichhölzer und bricht eins, ne, kürzer und nimmt alle in der Hand und so. Jeder zieht jetzt ein Streichholz und ne, einer zieht den kürzeren. Ne? Daher kommt auch der Spruch, wer den kürzeren gezogen hat, versteht ihr? Ne? Der muss das tun, was niemand tun will. Es ist so auch eine Art Verlosung und vielleicht könnte man das machen mit so einem, ne? Ein Würfel. Ein Würfel, ne? Wo man sagt, wir sind 6 Personen und wir werfen den Würfel und die Nummer, die fällt, ne? Wer soll diese Aufgabe machen oder so. Eine Art der Verlosung. Oder man schreibt den Namen der Leute auf einen kleinen Zettel und wirft alles in einen Krug und dann ein Kind tut das die Hand da rein und holt einen Zettel raus. Auch eine Art der Verlosung. Aber damals hatten die das wahrscheinlich in dieser bestimmten Art und Weise gemacht, wie in 2. Mose 28, Vers 30 beschrieben ist. So denke ich das mal. Warum? Weil das war gewöhnlich zu jener Zeit, sowas zu machen. Wenn man vor eine ganz schwere Entscheidung war, was hat man gemacht? Die Juden, meine ich jetzt, die Juden, die gingen zum Hohen Priester und haben gesagt, lieber Hohen Priester, wir haben hier eine ganz schwere Entscheidung. Wir haben die Möglichkeit A und wir haben die Möglichkeit B und wir wissen jetzt nicht, was wir tun, A oder B. Bitte, Gott soll uns zeigen, was wir tun sollen. Und dann hat der Hohe Priester ein Gebet gesprochen, lieber Gott, zeig jetzt, was die Leute tun sollen. Und dann hat der Hohe Priester in seiner Tasche gegriffen und da waren die zwei Steine. Und diese zwei Steine hatten sogar Namen, Urim und Thummim, ne? Da hat er da reingegriffen und jeder dieser zwei Steine hatte eine Farbe. Einer war weiß, der andere war schwarz. Und dann hat er da reingegriffen und da hat man schon im Voraus abgemacht, ne? Wenn jetzt weiß rauskommt, dann entscheiden wir für A und wenn jetzt schwarz rauskommt, dann entscheiden wir uns für B, ne? Und dann hat er da reingegriffen, ne? So ähnlich wie jetzt die Richter im Fußball, ne? Wer fängt an oder wer sucht den Spielfeld aus? Dann wirft er die Münze und wenn es so fällt, dann kann dieser den Feld wählen und so weiter und der andere anfangen und umgekehrt. Ne? Und so ähnlich hier, in der Brusttasche gegriffen und einer der zwei Steine genommen, ohne zu gucken. Ne? Und so, entweder weiß oder schwarz. Und so ähnlich war das bei der Wahl von Matthias. Da war noch ein anderer, hab jetzt vergessen, wie der hieß. Zwei Kandidaten, Herr W. Von beiden, wer möchtest du der nächste Apostel, das heißt, der die Stelle von Judas einnimmt? Ne? Haben gebetet und vielleicht sowas gemacht. Hier zwei Steine, eine schwarz oder andere weiß oder sowas ähnliches. Ne? Mit Streichholz wahrscheinlich nicht, weil damals die Streichholz noch nicht erfunden war. Aber bei ihm los, mit dem Los. Und ist das nicht eine gute Idee, eine tolle Idee? Ne? Ihr... Wer soll Pastor unserer Gemeinde sein? Wir haben hier zwei Kandidaten, lasst uns losziehen. Ne? Nein. Aber steht das ja nicht in der Bibel? Ne? Dann sage ich, ja, guck mal. Das steht hier im ersten Kapitel von der Apostelgeschichte. Was ist so besonders im ersten Kapitel der Apostelgeschichte? Dass Pfingsten noch nicht geschehen war. Das heißt, die waren noch quasi sozusagen... im Alten Testament. Der Heilige Geist wurde noch nicht ausgegossen. Das heißt, die waren in einem bestimmten Sinne noch in der Art und Weise, wie man Sachen im Alten Testament gemacht hat. Und deswegen haben die das gemacht. Und wir wissen, die haben das nie mehr gemacht. Man liest hier in den Briefen oder in den restlichen Apostelgeschichte oder in der Offenbarung, so eine Methode kommt nie mehr vor. Was haben die dann gemacht? Später, wenn sie vor eine schwere Entscheidung waren, dann haben sie gebetet und Führung des Heiligen Geistes gebeten. Das ist ja viel, viel besser als ein Losziehen. Ne? Eine zweite Möglichkeit, und die zu uns so total passt, ne, weil wir ja nach der Französischen Revolution leben, die Demokratie, die Entscheidung mit Wahl durch Abstimmung. Ja, interessant, sehr interessant. Jesus hat das nie gemacht. Und auch so im Alten Testament gab es sowas nicht. Erinnere mich nicht, wenn einer von euch euch erinnert und so sage es nachher, nach der Schulung. Ne? Aber ich erinnere mich nicht, dass im Alten Testament irgendjemand aufgerufen hat und sagt, hier, wir brauchen einen neuen König oder so und lass uns wählen. Was wollt ihr? Wen sucht ihr aus? Das Volk oder so. Ne? Demokratie gab es damals nicht. Vielleicht in Einzelfällen, König Rehobeam oder so, hat sich quasi wählen lassen vom Volk. Er hat gesagt, liebe Volk, ich werde hier viel besser regieren als Reham und so. Ne? Und das Volk hat gesagt, ja, oder sowas ähnliches. Ne? Weil Reham war ja der Sohn von Salomo und so weiter, etc. Aber in ganz, ganz seltenen Fällen hatten Leute aufgerufen, das Volk und sagen, Volk, liebes Volk, was wollt ihr oder so. Aber das war mehr so ein Trick sozusagen. Weil ich weiß, ne, wie es so ist, manchmal in Gemeinden, wo der Pastor so sagt, oh liebe Leute, wir haben heute eine Abstimmung und so. Ich habe mir schon Gedanken gemacht und das wäre so ganz, ganz toll, wenn wir die Möglichkeit A wählen. Ne, aber ja, vielleicht ist jemand von euch für die Möglichkeit B, was meint ihr oder so, dann stimmen alle für A. Versteht ihr? Der Pastor hat das schon ne, klargestellt, dass er das hier möchte. Ne? Und in manchen Gemeinden ist das so ein bisschen, versteht ihr? Und so auch im Alten Testament. Was will das Volk und so? Ne? Aber das war so mehr so ein bisschen quasi zur Bestätigung und nicht wirklich, lass uns fragen, was die Leute wirklich wollen und so. Okay, aber okay, deswegen Demokratie, ne, gab's zu jener Zeit nicht, 1000 Jahre vor Christus und auch zur Zeit Jesu, weiß ich nicht. Ich weiß, dass die Griechen die Demokratie erfunden haben, aber weiß nicht mehr genau in welchem Jahr. Ein paar Jahre vor Christus, 100, 200, 300, 400 Jahre vor Christus ungefähr die Demokratie erfunden, die auch viel, viel anders war als die heutige Demokratie und auch nicht so gut wie diese hier. Weil hier haben die Apostel der Gemeinde vorgeschlagen, gebittet, dass die Gemeinde die Diakonen wählt. Sehr interessant. Ich lese mal hier Apostelgeschichte 6, 2 bis 3. Da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen, das heißt der Mitglieder der Gemeinde, und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, das heißt ihr Brüder und Schwestern, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Apostelgeschichte 6, 2 bis 3. Das heißt, die Apostel haben zur Gemeinde geredet, zu allen Mitgliedern der Gemeinde und gesagt, liebe Gemeinde, guck mal unter euch, wer voll des Geistes ist, voll des Heiligen Geistes, voll Weisheit. Und von denen sucht euch 7 Männern aus, die dann Diakone sein werden. Das heißt, die haben wirklich der Gemeinde gesagt, liebe Gemeinde, ne, sucht diese Männer aus. Ganz demokratisch. Die beste, ne, Demokratie, hundertprozentige Demokratie. Nicht wie bei den Griechen, weil ihr wisst schon, bei den Griechen war das so, alle Bürger durften wählen. Nur, dass die meisten Menschen keine Bürger waren. Die Sklaven, die Frauen, ne, und so weiter, waren nicht Bürger, als Bürger anerkannt. Nur die freien Männer waren Bürger, ne. Deswegen waren ja nur in einer Stadt wie Athen nur 400, ne. Weil alle anderen entweder Sklaven oder Frauen und so weiter waren. Ne? Aber nein, hier war das hundertprozentig. Alle Mitglieder der Gemeinde durften wählen. Halleluja. Ne? Aber heißt das jetzt, dass in der Gemeinde wir eine Demokratie haben sollen? Demokratie, ist das das richtige System für eine Gemeinde? Oder gibt es vielleicht eine Theokratie, wie zum Beispiel zur Zeit der Richter? War das System zur Zeit der Richter, bevor ne, der König Saul, ne, vor dem König Saul, hatte das Volk Israel kein König, ne, da hatte das Volk keinen König. Und wer hat dann regiert? Das nennen wir diese Zeit die Theokratie, weil Gott dann Propheten gesendet hat und diese Richter, die waren dann, kann man sagen, Menschen, die das Volk gerettet haben und da die Sachen organisiert haben, sehr amateurhaft sozusagen. Ja, Theokratie, ja. Viel wurde schon diskutiert über die Art, wie Entscheidungen in Gemeinden getroffen werden sollen. Im Laufe der 2000 Jahre, wo es ne, Gemeinden gibt, um die Frage zu beantworten, wer hat das Sagen? Das heißt, wer hat Autorität in einer Gemeinde? Wer darf befehligen und so weiter? Im Laufe der Zeit wurden verschiedene Modelle entworfen, wie Gemeinden geleitet werden sollen, die bis heute von vielen Gemeinden angewendet werden. Diese Modelle haben eine gewisse Ähnlichkeit mit weltlichen Regierungssystemen. Zum Beispiel hier, es gibt sehr bekannt, Presbyterianer, Presbyterianismus ist so eine Art, wie Gemeinden sich organisieren. Oder es gibt dann die episkopalen Gemeinden, ist auch eine andere Art, wie die Gemeinden sich organisieren. Oder dann gibt es auch die Kongregationalisten, ist auch eine andere Art, wie Gemeinden sich organisieren. Und was bedeutet Presbyterianer? Das sind Gemeinden, wo man sagt, die größte Macht, die größte Autorität in dieser Gemeinde ist in den Händen der Ältesten. Deswegen, ihr wisst schon, Presbyter, Ältester auf Griechisch. Ne? Episkopal, episkopales System, Episkopalianismus, weiß nicht, wie man das sagt. Ne? Episkopos, der Pastor, wo dann der Pastor die größte Autorität in der Gemeinde ist, das meiste Sagen hat in der Gemeinde. Und da gibt es den Kongregationalismus, ne, wo dann der Pastor wenig zu sagen hat, die Ältesten wenig und immer die Versammlung der Mitglieder der Gemeinde die meiste Autorität hat. Und da gibt es auch noch den Konziliarismus, ne, wo dann die Konzilien entscheiden. Was ist ein Konzilium? Ein Gremium von Pastoren, eine Versammlung von Pastoren oder von Bischöfe und so. Und dann gibt's noch die Theokratie. Dann gibt's Gemeinden, die sagen, bei uns haben wir die Theokratie. Ne? Was oft bedeutet, dass die Gemeindeleitung oder der Leiter der Denomination im Namen Gottes als Vertreter Jesu herrscht. Was nicht anderes bedeutet als eine Diktatur. Ne? Fragst du mal einen Diktator hier, fragst du mal Maduro aus Venezuela, bist du ein Diktator? Er sagt, nein, in keinem Fall ich, nein. Ich mache nur aus Liebe zum Volk, ne? Versteht ja, ne? Und so auch in Gemeinden bestimmten Pastoren, die würden nie sagen, ich bin ein Diktator. Nein, ich bin nur ein Vertreter Gottes. Ich mache das nur, weil Gott mich mir zeigt, was ich sagen soll, was ich tun soll, ne? Und so. Okay. Welche dieser fünf Systeme ist das richtige System, ne? Einige würden sagen, Rolf, aber guck mal, da fehlt noch die Demokratie und so. Okay, ich denke, ich habe hier kleine Vergleiche gemacht. Wie Presbyterianer könnte man so vergleichen mit dem Parlamentarismus. Und die Episkopaler könnte man vergleichen, so eine Art Präsidentialismus. Es gibt Länder wie Nordamerika, da gibt es so einen Präsidenten, ne, wo der mehr Macht hat. Und so wie die Episkopal, wo der Pastor mehr Macht hat. Und die Presbyterianer, da haben die Älteste mehr Macht. Das wäre so wie in Deutschland, die Abgeordnete haben so viel, viel mehr Macht in ihrer Versammlung als ein Präsident oder als ein Kanzler oder so. Und dann gibt es noch dieses Kongregationalismus, da wäre so eine Art Volkentscheid, vielleicht so ähnlich wie in der Schweiz, wo für jede Kleinigkeit immer schon so ein, ne, oder für viele Gelegenheiten hier das Volk gefragt wird, was will jeder einzelne Mitglied, ne, und so weiter, ne. Deswegen habe ich so ein bisschen verglichen mit diesen Systemen. Aber eine Gemeinde darf keine Demokratie sein. Warum? In der Demokratie geht es darum, um dem Volk zu fragen, was will das Volk? Was ist der Wille des Volkes? Aber in einer Gemeinde geht es nicht darum, zu fragen, was ist der Wille des Volkes? Dann würde einer sagen, ah, okay, dann ist die Gemeinde eine Diktatur, weil wenn das Volk nichts zu sagen hat, der Wille des Volkes nichts bedeutet, dann ist der Wille des Pastors, ne, das Wichtigste. Nein, auch keine Diktatur. Weil es auch nicht um den Willen des Pastors geht, sondern es geht um den Wille Gottes. Auch um den Wille Gottes. Deswegen keine Demokratie, keine Diktatur, sondern was anderes. Was, ne? Nicht vergleichbar ist mit der Welt. Die Welt hat uns nichts zu sagen, nicht uns beizubringen, wie wir Gemeinde leiten sollen, sondern der Heilige Geist soll uns leiten und führen in den Entscheidungen. Das Modell, den ich als wahre Theokratie erkenne, ich habe hier ein bisschen so belächelt, diese Theokratie, ne, als eine Art Diktatur, aber ich sage so eine wahre Theokratie, eine ehrliche Theokratie, wo Gott wirklich etwas zu sagen hat, wo der Wille Gottes, ne, das Wichtigste ist, wo die Menschen, wo die Mitglieder, der Pastor sich wirklich fragen, ehrlich fragen, was möchte Gott, was sollen wir tun, was zeigt uns der Heilige Geist, ne, das wäre so eine wahre Theokratie. Und um das zu beschreiben, rede ich über diese vier Ebenen, vier Entscheidungsebenen. Es gibt vier Gruppen, die etwas entscheiden können. Vier Gruppen. Die erste Gruppe sind alle Mitglieder der Gemeinde in einer Gemeindeversammlung. Das wäre eine Gruppe Menschen, die etwas entscheiden können, die Entscheidungsmacht haben. Eine zweite Gruppe von Menschen, die etwas entscheiden können in einer Gemeinde, wenn alle Älteste und Diakone oder nur die Ältesten und der Pastor sich versammeln. Eine andere Gruppe, die Autorität hat in der Gemeinde. Und es gibt ja auch eine andere Instanz in der Gemeinde, die auch eine Autorität hat, obwohl er keine Gruppe ist, aber der Pastor. Oder vielleicht hat eine Gemeinde mehrere Pastoren, okay, dann ne, die Versammlung der Pastoren oder so. Und dann gibt es noch eine andere Instanz, das ist das Konzilium, wie schon genannt. Das heißt, wenn mehr Pastoren von mehreren Gemeinden sich treffen und dann etwas entscheiden. Das heißt, es gibt verschiedene Stufen, verschiedene Ebenen, verschiedene Gruppen. Und wichtig ist, dass wir erkennen, was jeder dieser Gruppe entscheiden darf, sollte. Es gibt bestimmte Entscheidungen, die eine bestimmte Gruppe nicht geeignet ist. Wie jetzt ne, zum Beispiel die Mitglieder der Gemeinde würde ich nicht so ganz toll finden, wenn man der ganzen Gemeinde fragt, wen meint ihr, sollte Ältester werden. Warum? Weil da geht es ja um die Einschätzung des geistlichen Lebens eines Menschen. Und in einer Gemeinde gibt es ja Menschen, die noch frisch im Glauben sind. Oder Menschen, die vielleicht gar nicht richtig bekehrt sind, die nur Mitläufer sind, vielleicht Kinder von Bekehrten oder so und so weiter. Und diese Menschen, die dürfen das nicht entscheiden. Die dürfen ja nicht hier ihre Meinung sagen in solche Themen. Es gibt dann bestimmte Themen, die jetzt nur reife Christen eine Meinung sagen dürfen. Weil ansonsten wäre das ja gefährlich, wenn jetzt frisch bekehrt anfangen, hier Ältesten zu wählen oder so. Das wird nicht gut gehen. Ja. Dann würden ja Älteste gewählt, die vielleicht talentiert sind, gute Redner sind und, ne, und so weiter. Oder vielleicht sich gut kleiden oder so, guten Eindruck von sich geben. Ne. Modern sind und so weiter, ne, aber nichts drin, nur eine schöne Verpackung. Ne. Insoweit deswegen muss man da aufpassen. Deswegen schon in der Bibel schreibt Paulus zu Timotheus, ne, und auch zu Titus, wähle die Ältesten. Ne. Das heißt, Ältesten müssen ja gewählt werden von jemandem, der so Ahnung hat, über wie man das geistliche Leben eines Menschen einschätzt. Das ist so ein Beispiel. Aber es gibt viele Bereiche in einer Gemeinde, wo alle mitreden dürfen, wie zum Beispiel, ob jetzt die Gemeinde ein Grundstück kaufen soll oder ein Gebäude kaufen soll oder ein Auto kaufen soll. Solche Sachen, oder welche Farbe man das Gebäude streichen soll. Und ne, es gibt ja viele, viele Sachen, die jetzt ne, nicht so gefährlich sind sozusagen. Ob die Gemeinde grün oder rot oder blau ist, ne, das ändert ja nicht der Glauben der Menschen. Ne, und so Evangelisation oder so. Ne, meistens zumindest. Ne, und so. Deswegen sage ich, das sind Sachen, die ja weniger gefährlich sind. Und wenn wir jetzt einschätzen, richtig einschätzen, welche Entscheidung zu welcher Gruppe gehört, dann geht alles gut. Dann läuft alles gut. Das heißt, es gibt ja zum Beispiel ne, Pastoren, die für jeden Knopf, was sie kaufen wollen, eine Gemeindeversammlung einberufen. Wo jetzt fünfmal im Jahr eine Gemeindeversammlung einberufen wird, wo wegen Kleinigkeiten, wegen, versteht ihr dann, das lästert die Menschen. Die Menschen haben die Nase voll von so, versteht ihr, jedes Mal da hinzugehen und dann diskutieren über das Geschlecht der Engel und so, versteht ihr? Das ist ne, nicht nötig. Was bedeutet das auf der anderen Seite? Dass der Pastor auch eine bestimmte Freiheit haben muss für kleinere Entscheidungen, dass er sie selber trifft. Ne, wenn er hier etwas kauft, ein Mikrofon für die Gemeinde, muss er nicht eine Versammlung rufen, um ein Mikrofon zu kaufen, ne? Weil dann kauf einfach und fertig, egal ob es jetzt 50 Euro kostet oder 100, ne? Alle Menschen jetzt zusammenrufen wegen sowas, versteht ihr? Das heißt, ich nutze das als Beispiel, um das hier zu erreichen, wir wollen Effizienz. Ja, Effizienz ist wichtig. Effizienz, was bedeutet Effizienz? Bedeutet, ne, die bessere Verwendung von Ressourcen. Bessere Verwendung von Ressourcen. Die Menschen sind ja unsere Ressourcen auch. Und wenn wir für jede Kleinigkeit eine Gemeindeversammlung einzuberufen, das, dann ist das Verschwendung von Ressourcen. Effizient bedeutet, ne, Entscheidungen so schnell wie möglich treffen. Nicht für jede kleine Entscheidung, soll ich dieses Blatt Papier drucken? Ja, dann müssen wir das fragen an der Kommission so und so. Und diese Kommission, die trifft sich jede 3 Monate. Und nachdem sie sich getroffen hat, dann kann sie entscheiden. Oder dann diskutieren sie das, aber sind nicht zu einer Entscheidung gekommen. Und sie werden sich dann wieder in 3 Monate versammeln. Und dann vielleicht, versteht ihr, so, das ist völlig ineffizient. Sowas ist nicht gut. Ne? In einer Gemeinde ist es gut, wenn Entscheidungen dann auch fließen. Ne? Wenn man sagt, okay, sollen wir das hier drucken? Okay, das kostet 20 Cent, deswegen müssen wir nicht hier lange fragen, einfach machen. Versteht ihr? Und fertig. Ne? Das heißt, viele Entscheidungen schnell treffen und fertig. Und auch kompliziertere Entscheidungen nicht hier jahrelang diskutieren oder so, nur vielleicht ein paar Wochen oder Monate, ne? Wenn die Entscheidung wirklich, wirklich, wirklich kompliziert ist, ne? Ansonsten bleibt die Gemeinde hängen, festgefahren, so, ne? Immer, oh nein, dann hat der eine Meinung und der andere eine Meinung, dann diskutieren sie, dann gehen sie sich, ne, in die Haare und so weiter, etc. Ne? Nein, alles nicht so. Das geht nicht so. Sondern lass uns so mehr effizient sein und das ein bisschen einteilen und gucken, welche Entscheidung gehört zu welcher Gruppe. Hier 2 Ratschläge, wie wir das gewährleisten. Weil einer könnte sagen, weißt du was, ich mache das ganz effizient. Ich als Pastor treffe alle Entscheidungen und ihr könnt zu Hause bleiben. Ne? Und euer Leben ist viel leichter, ne? Ich habe schon gesagt, so geht das nicht. Das wird zu einer Diktatur. Und wie gewährleisten wir, dass es nicht zu einer Diktatur wird? Hier 2 Punkte. Regelmäßige Mitgliederversammlung einberufen, einmal im Jahr. Das heißt, mindestens einmal im Jahr müssen alle Mitglieder der Gemeinde zusammenkommen und, ich sag mal so, die gröbsten Angelegenheiten der Gemeinde besprechen. Und regelmäßige Versammlungen von Führungskreis zur Besprechung von Problemen und Entscheidungen einmal im Monat. Das heißt, alle Älteste und Diakonen, Pastor einmal im Monat zusammenkommen, um das zu besprechen. Die gröbsten Sachen. Und so ist gewährleistet, dass es eine Demokratie bleibt. Das heißt, dass, ne, nicht eine Diktatur wird. Kein weltliches System dient uns als Modell. Das heißt, die Apostel, die könnten die Diakonie wählen. Die Apostel können hingehen und sagen, weißt du was, ich finde den und den und den viel besser und wir haben entschieden. Ne? Aber nein, die sind hingegangen und haben gesagt, liebe Gemeinde, ihr alle zusammen sollt entscheiden. Weil es einfach besser ist, die Transparenz, wenn man andere Menschen involvieren in der Entscheidung. Als einen Leib. Diese Idee hatte ich ja 100-mal, ne, gelehrt. Wir sind ein Leib, wir sind ein Körper und deswegen sollten wir die anderen involvieren in der Arbeit, aber auch in den Entscheidungen, in den Meinungen. Was meinst du und so? Kann man nicht immer machen, aber sollte man so gut wie möglich machen, damit es auch ein gutes Klima ist in der Gemeinde. Wenn immer nur der Pastor oder die 2, 3 Älteste alles entscheiden, plötzlich fängt so eine dicke Luft in der Gemeinde an, versteht ihr? Dann sagen, oh, aber guck mal, die entscheiden alles alleine, fragen den anderen gar nicht und so weiter. Und was die da machen, das passt so gar nicht zu den anderen und so, zu dem Geschmack oder zu den Willen oder zu der Zeit, die anderen haben, etc. Ne? Dann fängt so eine kleine, ne, Auflehnung in der Gemeinde. Das ist nicht gut. Und das zu vermeiden, sollte gut kommunizieren mit den Mitgliedern, ihre Meinung fragen und wirklich hinhören, ernst nehmen. Hier gibt es nichts zu entscheiden, weil in der Gesellschaft, in der deutschen Regierung oder egal in welchem Land, kann alles entschieden werden sozusagen, fast alles. Ne? Nur nicht die Abschaffung der Demokratie, das, ne, dürfte man nicht entscheiden. Aber alles andere darf man entscheiden, alles andere. dürfen die Leute hinterfragen. Die sagen, oh, wir wollen, guck mal, wir wollen nicht mehr 600 Abgeordnete, sondern nur noch 200 Abgeordnete. Wenn das Volk das so möchte, ne? Oder wir wollen keinen Kanzler mehr, sondern einen Präsident, ne? Oder wir wollen, ne, nicht mehr 16 Länder, sondern 20 oder so. Oder nur 10 oder so. Alles Mögliche kann entscheiden werden, entschieden werden in Deutschland. Aber in Gemeinden ist das nicht so. Weil die Gemeinde, die hat bestimmte klare Ziele. Die Gemeinde ist da, um das Evangelium zu verkündigen, die Bibel zu lehren und die Menschen im Glauben aufzubauen, zum Glauben zu rufen und solche Sachen. Die Gemeinde ist nicht da, um den Wünschen der Menschen zu erfüllen, sondern die hat ganz klare Ziele. Deswegen in den Gemeinden gibt es gar nicht so vieles zu entscheiden. Ja? Das heißt, wir wollen das Wort Gottes ganz gut gepredigt wird. Wie können wir das verbessern? Okay, wichtige Entscheidung. Aber wir können nicht entscheiden, weißt du was, ab nächste Woche machen wir keine Predigt mehr. Ne? Da loben wir nur und lesen die Bibel. Ne? So was geht nicht, versteht ihr? Oder ab nächste Woche werden wir die Bibel nicht mehr lesen, nur noch predigen oder so. Ne? Das geht auch nicht. Ne? Oder, versteht ihr, sowas, es gibt bestimmte Sachen, die einfach sein müssen, die Teil sind, die, ne? Ohne dass man kein Christ sein kann, keine Gemeinde sein kann. Und dann gibt's, ne, Feinheiten, die man dann entscheiden kann. Wie lange die Predigt sein darf oder soll, oder wie viele Bibelstunden die Gemeinde braucht, oder wie viele Lieder gesungen werden sollen. Okay, das kann man entscheiden. Aber man kann ja nicht entscheiden, dass man nicht mehr singen wird. Ab heute werden wir nicht mehr singen oder so. Das geht ja nicht, ne? Und deswegen, hier gibt es nichts zu entscheiden. Es gibt bestimmte Sachen, ne, die einfach in einer christlichen Gemeinde nach der Bibel man nicht ändern kann. In vielen Bereichen gibt es nichts zu entscheiden. Eine Gemeinde muss immer das Evangelium verkündigen, die Bibel lehren, loben und anbeten und so weiter. Amen. Ich lese noch die drei Fragen, die wir gleich besprechen werden. Warum wurden die Diakone von der Gemeinde gewählt, nicht direkt von Apostel ausgesucht? Nummer 2, nenne verschiedene Gemeindeleitungsmodelle. Warum ist keiner hundertprozentig geeignet für eine biblische Gemeinde? Und Frage Nummer 3, wie können Entscheidungen effizient getroffen werden? Amen, Halleluja, Gott segne euch.